Herzlich willkommen bei Kaffee Plus. Wir beantworten heute vielleicht die eine oder andere Frage, die sich jeder vielleicht schon mal selber gestellt hat. Wer bin ich? Wohin gehe ich? Mit wem? Was ist der Sinn meines Lebens? Wie alt werde ich? Mit wem gehe ich durchs Leben? Wäre es nicht schön, wenn es einen Ort auf der Welt gäbe, wo man all diese Fragen beantwortet bekommt? Diesen Ort scheint es zu geben, in Indien, in Bali, in Kambodscha. Und es gibt Reisen dorthin, wo man zu diesem Ort pilgern kann sozusagen. Und ich habe das vor 6 Jahren selber gemacht mit der Annette Friedrich. Und die habe ich mir heute eingeladen zu Kaffee Plus. Herzlich willkommen.
Hallo Katrin.
Ja, es geht um die Palmblattbibliotheken heute bei Kaffee Plus und um das Schicksal eines jedem, was auf ein Palmblatt geschrieben ist. Du machst solche spirituellen Reisen. Jetzt zu Corona-Zeiten scheint es aber wahrscheinlich gar nicht zu gehen, oder? Wie geht es dir jetzt im Moment?
Ja, momentan ist es sehr wenig. Also wir starten im Januar wieder richtig durch, haben für dieses Jahr erstmal ja, alles etwas ruhiger angegangen lassen. Das jetzt erstmal etwas ruhen, es ist sowieso, die Grenzen sind zu momentan, aber ab Januar wollen wir wieder durchstarten.
Hast du Kontakt nach Indien, also zu deinen Palmblattlesern oder zu den Menschen dort, die du ja schon seit über 25 Jahren besuchst, wie es denen geht?
Also ich habe selber Kontakt, immer wieder per WhatsApp, Palmblattleser weniger, die haben teilweise gar kein Handy, die leben noch ganz, ganz einfach, aber zu den anderen, zu den Freunden, zu den Bekannten habe ich Kontakt. Geht es nicht besonders gut, weil bei denen ist noch wirklich alles komplett geschlossen und die haben richtig Probleme, es ist nicht so versorgt wie bei uns und da gibt es schon echt Schwierigkeiten.
Man hat ja am Anfang der Corona-Krise gesehen, dass so viele Inder ihre Städte verlassen und aufs Land gehen. Hast du da irgendwelche Informationen auch?
Also ich weiß, dass die Fabrikarbeiter, die Hotelangestellten, die sind alle zurück zu ihren Familien, weil alles komplett geschlossen ist. Die leben dann halt wieder bei ihren Familien. Aber wie gesagt, es ist komplett abgeriegelt teilweise. Die Stadtteile von Chennai, da darf man sich nicht 100 Meter von seinem Haus entfernen, um mal einkaufen zu gehen. Also das ist richtig rigoros abgeriegelt.
Ich habe auch Videos bekommen von indischen Freunden, die dann, wo tatsächlich die Polizei Streife fährt, so richtig streng. Und das kann man sich gar nicht vorstellen. In Indien findet ja das Leben auf der Straße statt. Ne? Die haben meistens nur kleine Löcher fast als Behausung. Mhm. Und das muss ja für die Menschen noch viel, viel schlimmer sein, dieses Zuhausebleiben als bei uns.
Das denke ich nicht so. Ne? Also die sind das einfach gewöhnt, die haben das schon öfters durch und damit kriegen die das aber auch richtig gut in den Griff. Also dort steigen ja diese Zahlen der Toten eigentlich nicht so sehr an wie bei uns. Mhm. Das sind die gewöhnt, wenn es gab schon die Pest, es gab verschiedene andere Pandemien und dann regelt eben Indien das rigoros ab und dann kriegen die das viel besser in den Griff. Ich meine, bei so einer Anzahl an Menschen muss das eben auch rigoros gemacht werden.
Mhm. Jetzt geht es ja heute um das Schicksal, um die Zukunft und um die Palmblätter. Steht denn da auch unsere Zukunft der Menschheit drauf? Also kann man irgendwo nachlesen, wie es weitergeht? Oder war das vielleicht vorauszusehen, was jetzt gerade mit uns passiert auf der Welt?
Also es gibt solche Palmblätter. Es gibt Palmblätter zu den Schicksalen. Es gibt Schicksalsblätter zu den einzelnen Kontinenten, zu den einzelnen Ländern. Aber diese werden nicht veröffentlicht. Ich habe dazu 2012, als es diese Maya-Prophezeiung gab, damals mal dort nachgefragt, wie das denn aussieht. Und der hat damals zu mir gesagt, erstmal bestätigt, dass es diese gibt. Und zum anderen hat er gesagt, klar, es wird jetzt verstärkt immer wieder zu Katastrophen kommen. Aber er ist nicht berechtigt, uns dort vorzuwarnen. Es wäre unser Schicksal. Wir wären teilweise mitverantwortlich für diese Katastrophen. Und deshalb dürften dort die Menschen nicht vorgewarnt werden.
Vielleicht können wir da nachher noch mal drauf zurückkommen. Vielleicht für die das Thema Palmblattbibliotheken heute Neuland ist. Was sind erstmal Palmblattbibliotheken?
Palmblattbibliotheken wurden eigentlich begründet durch die Rishis. Diese Rishis sind Halbgötter gewesen, also eine Art Zwischenstufe zwischen Menschen und Göttern. Und die sollen für ungefähr 7000 Jahren gelebt haben. Und sollen dort sehr spirituelle Fähigkeiten gehabt haben. Sie sollen die Möglichkeit gehabt haben, in der sogenannten Akasha-Chronik zu lesen. Die Akasha-Chronik ist wie eine Art Weltgedächtnis. Man muss sie sich vorstellen wie eine Art Fluss. Man schwimmt in diesem Fluss, ist ein kleiner Fisch, schwimmt in dem Fluss. Irgendwann mal taucht man auf, schwimmt ein Stück des Weges und am Ende des Lebens taucht man dann wieder unter. Und dann gibt es vielleicht Wesenheiten, die können sich etwas schneller bewegen, an Land bewegen, wie dieser Fluss fließt, können deshalb einen gewissen Teil überblicken. Das sind dann sozusagen die Astrologen, die Numerologen, diejenigen, die medial begabt sind. Und die können einen gewissen Teil überblicken. Und dann gibt es aber vielleicht auch noch Wesenheiten, die können sich vielleicht in die Lüfte begeben, die können vielleicht sogar diesen Anbeginn bis zum Ende dieses Flusses überblicken und die können alles sehen, die können alle Stromstellen sehen, alle Steine sehen, alle Fische sehen in diesem Fluss. Und diese Wesenheiten möchte ich gleichsetzen mit diesen Rishis. Diese Rishis konnten also diesen Lebensfluss überblicken und konnten das herausschöpfen, was sie da gesehen haben, und haben dieses Wissen genommen und haben das auf Palmblätter aufgeschrieben. Es wird gesagt, dass diese Rishis extra diese Sprache, diese Schriftsprache extra entwickelt haben, um diese Texte weiterzugeben. Und ja, daraus sind also 7 Hauptbibliotheken entstanden. Richtige Bibliotheken, wie man sich bei uns vorstellt, wo man halt in ähnlichen Büchern nachschauen kann. Und von diesen 7 Hauptbibliotheken, also jeder Rishi, 7 Rishi waren es, haben eine Hauptbibliothek für sich geschaffen. Und davon wiederum wurden Abschriften angefertigt, sodass es heute vielleicht an die 1000 Palmblatt-Bibliotheken ungefähr gibt. In ganz Indien verteilt. Mhm. Eine gibt es in Sri Lanka noch, eine in Bali auch. Mhm. Ja, und da kann man hingehen und nach seinem Schicksal fragen.
Also um erstmal zu zeigen, wie so ein Palmblatt aussieht, ich habe mal gesagt, es sieht aus wie so eine Jalousie. Also das sind diese von der Stechpalme, diese Blätter. Und auf diese sind dann, also die werden getrocknet und da wird dann, früher hat man das reingeritzt, ne, in Alt-Tamil, in dieser altindischen Sprache.
Das ist ein ziemlich umfangreicher Prozess, ehe so ein Palmblatt fertig ist, also wirklich von Stechpalme, die werden dann gefalten, werden getrocknet, werden gepresst. Und dann gibt es direkt Schreiber, die dort ständig dran sitzen und da also das einritzen und dann wird Kohlenstaub darüber geblasen. Mhm. Ja. Die Blätter halten ungefähr 600 bis 800 Jahre. Dann müssen die einfach erneuert werden, dann ist halt immer jemand da, der die dann wieder abschreibt und vorher natürlich, bevor die verfallen, müssen die abgeschrieben werden, damit es erhalten bleibt. Mhm. Und dann kann es also weitergegeben werden.
Was ja für viele so unverständlich ist, dass es vor 7000 Jahren Rishis gegeben haben soll, die von jedem Menschen, der irgendwann mal das Gefühl hat, ich möchte jetzt nach Indien gehen und mein Schicksal lesen lassen, das aufgeschrieben hat. Warum haben die das gemacht? Warum haben die das Schicksal von so vielen Menschen aufschreiben müssen?
Also ich denke mal einfach, ich meine, das ist einfach eine Erfahrung aus den vielen Jahren. Die Palmblattleser konnten da nicht direkt die Frage beantworten, weil die, ja, die wissen manchmal gar nicht, was wir eigentlich uns so, um was wir uns da so Gedanken machen. Aber ich denke einfach, das sind alles Menschen, die in einem früheren Leben schon mal in Indien gelebt haben. Das ist einfach eine Erfahrung mit meinen Reisegruppen in Indien. Also jeder, der irgendwann mal in meiner Reisegruppe war und dort in diese Palmblattbibliotheken geht, war in einem früheren Leben schon mal in Indien. Und es scheint einen ganz bestimmten Personenkreis anzuziehen, die dann dorthin reisen und halt nach ihrem Schicksal fragen. Es ist ja nicht für jeden ein Palmblatt da, sondern wirklich nur für diejenigen, die dahin kommen, um nach ihrem Schicksal zu fragen.
Da muss man ja aber erstmal wissen, dass es diesen Ort gibt. Ja? Andere gehen zum Wahrsager oder lassen sich die Karten legen oder zum Schamanen oder so. Ich habe ja auch erst durch einen Vortrag von dir vor 15 Jahren oder so mal davon gehört und habe skeptisch, wie ich war, glaube ich, erst, wenn ich selber sehe. Ja, also wie muss man sich das vorstellen? Man fährt dorthin und kommt dort rein und dann heißt es, ah, Sie sind Thomas XY mit dem blauen Hemd und schön, dass Sie da sind, wir haben schon auf Sie gewartet und hier ist Ihr Schicksal, das von früher und das von der Zukunft.
Ungefähr so.
Das klingt so...
Also wirklich. Man wird dort irgendwo hingeführt. Ne? Also dann findet man eben plötzlich einen Artikel oder man kommt eben zufällig zu diesem Vortrag und wird dann einfach darauf aufmerksam. Oder manche haben schon 10 Jahre lang das gehört und immer wieder kommt es in den Hinterkopf. Mhm. Und dann sage ich immer, irgendwann kommt der Ruf. Und dann muss man einfach dorthin. Und ich fand es immer ganz witzig, wenn dann der Palmblattleser dann da saß und einfach dann vorlas, genau heute steht hier, sollst du kommen. Hm. Na, es gibt einfach keine Zufälle.
War ja bei mir auch so. Die haben ja auch gesagt, im Alter von wirst du nach Indien reisen und nach deinem Schicksal fragen. Genau. Ich sage, steht da drauf. Ich habe es ja vorher schon ein paar Jahre versucht und immer hat die Reisezeit nicht gepasst. Oder es kam was dazwischen. Und genau in dem Jahr, 2014, hatte ich eben diese 10 Tage Zeit und habe gedacht, so, wenn nicht jetzt, wann dann? Also so war es. Ja, bei mir auch. Wie war es denn bei dir? Also du, das hatte ich so mitbekommen, wolltest ja eigentlich mehr so Literaturwissenschaften studieren und Journalistik auch und Korrespondentin werden und hattest aber schon das Gefühl, dich für solche Phänomene zu begeistern. Das war ja schon zu DDR-Zeiten. Wie kam das oder wie bist du darauf aufmerksam geworden?
Ja, eigentlich überhaupt nicht. Ich war totaler Atheist. Ne, also zu DDR-Zeiten, ich war totaler Atheist, habe dann nach der Wiedervereinigung, habe ich dann Journalistik mit Spezialgebiet Lateinamerikanistik studiert und wollte dann also nach Lateinamerika gehen und da Auslandskorrespondentin zu werden. Das war also mein ganz großer Traum. Und 1990 habe ich noch jemanden kennengelernt, der mich da ein bisschen beeinflusst hat. Das war der Erich von Däniken. Und der ist ja eher so, die Ufologie ist nicht so mein Gebiet. Aber dennoch hat er mich so ein bisschen rangeführt an die grenzwissenschaftlichen Themen. Und so habe ich dort Anfang der 90er Jahre etwas gemacht über Rhonischer Tau in Südfrankreich, über Kinderkreuzzüge. Also so Themen, die so nicht so ins normale Feld reinfallen und so wirklich grenzwissenschaftlich sind. Mhm. Allerdings habe ich das immer gemacht unter dem Gesichtspunkt, das Ganze zu widerlegen. Und 1993, wo ich auf das Thema Palmwald-Bibliotheken gestoßen bin, wollte ich eigentlich dahin fahren, um dieses Thema zu widerlegen. Mich hat das total fasziniert. Ja, gerade weil man ja auch gerne mal wissen möchte, wie ist denn das mit deinem Schicksal? Aber andererseits auch wirklich vom Journalistischen her, die Neugier des
Journalisten. Ja, das kann ja nicht sein, das, genau, da muss ich jetzt...
Genau, um das zu widerlegen und dort einen ordentlichen Bericht drüber zu schreiben. Das hatte ich mir da so vorgenommen. Aber es hat dann komplett mein ganzes Leben verändert. Also nach dieser Reise hat sich alles verändert.
Also wenn man Palmblatt-Bibliotheken googelt, so viel Informationen kriegt man gar nicht. Und zu dem Zeitpunkt, wo ich hin wollte, auch nicht. Also wenn du vor über 20 Jahren das Thema zum Thema gemacht hast, wie hast du denn davon erfahren und von wem?
Also ich habe so eine Fernsehsendung mitbekommen. Mhm. Da lief gerade damals eine Sendung von Rainer Holbe, Fantastische Phänomene hieß die. Und da wurde das Thema Palmblatt-Bibliotheken vorgestellt. Und da war für mich sofort klar, da musst du hin. Und da habe ich mich damals mit meinem damaligen Freund, dem Thomas, zusammen, ein halbes Jahr später, Studenten, Rucksack mit vielen Gegebenheiten, die wir dort zu beachten mussten. Wir hatten ja wenig Geld und sind da also mit der billigsten Airline geflogen und alle Impfungen mitgenommen, die es da so gab. Also sind wir nach Indien gekommen, haben einen riesen Kulturschock erlebt und haben uns da also durchgefragt zu diesen Palmblatt-Bibliotheken, ohne dass wir uns da angemeldet haben. Und ja, es ist unsere Lesung gekommen.
Ja, und wie lief das ab? Also ihr habt euch nicht angemeldet, seid dann irgendwie dahin und habt dann euch in den Warteraum gesetzt. Das muss man sich vorstellen, wie beim Arzt eigentlich. Es ist eigentlich nur ein kleiner Raum in den meisten Fällen. Und dort sitzt der Palmblattleser am Schreibtisch und davor ist so ein Warteraum und da setzt man sich hin und bis man dran ist. Manchmal muss man einen ganzen Tag warten.
Richtig, war das bei euch auch so? Ja, bei dem war es eine Halle, also dort so eine Meditationshalle eher war das sowas. Ne? Und der saß da mittendrin und die ganzen Leute drumherum. Also
wo war deine erste?
Das war in Madras.
Ach so, okay.
Madras war das, genau. Und bei dem war es so, es dauerte vielleicht anderthalb, zwei Stunden, bis wir dran kamen. Also wir konnten das mal beobachten, wie das bei den Einheimischen lief. Und dann mussten wir hingehen, zu uns vor ihn hinsetzen, im Schneidersitz. Und dann hat er halt begonnen, seine Lesung. Also bei ihm war es so, da musste man den Namen geben, den Vornamen also, das Geburtsdatum. Und man musste 9 polierte Muscheln über ein Mandala werfen. Man hatte da einen Teppich eingestickt, ein Mandala liegen, musste man diese 9 polierten Muscheln nehmen, darüber werfen, über dieses Mandala. Und bei mir blieben 5 im Zentrum liegen. Und anhand von diesen 3 Angaben hat er dann dieses Palmblatt herausgesucht. Das dauerte gar nicht lange. Er hatte in einem Schrein hinter sich ganz viele Palmblattbündel liegen und er sagt, er weiß, wer an diesem Tag zu ihm kommt. Und da hatte er also schon sich das zurechtgelegt und es dauerte keine 5 Minuten. Da hatte er mein Palmblatt gefunden. Und bei ihm war es so, dass er zuerst die Vergangenheit vorlas.
Muss der nicht erstmal abgleichen und gucken, ob das deine ist? Also fragt er dann erstmal ein bisschen was, dass er sicher ist, dass er jetzt dein Blatt hat?
Also der hat nicht gefragt, der hat einfach, die interformulieren das manchmal wie so eine Frage. Also dass dann eben, es war ein fester Satz, es ist ein Fakt, aber wie so ein Fragezeichen hinten dran gesetzt. So ungefähr, stimmt das? Ist das okay so? Und das stimmt alles, was da gesagt wurde. Also er sagte also, dass ich einen 10 Jahre älteren Bruder hatte oder habe und dass, wie das Verhältnis zu meinem Bruder ist, wie das Verhältnis zu meinen Eltern ist, Die wussten eines, einen ganz tollen Fakt, nämlich die wussten genau, wenn der Thomas und ich uns kennengelernt hatten. Das wusste außer uns beiden keiner. Und er wusste auch meinen genauen beruflichen Werdegang und der war etwas verzwickt durch die Wiedervereinigung. Ich wollte also eigentlich erst Schriftstellerin werden. Ich hatte dort also zu DDR-Zeiten einen Literaturpreis gewonnen und habe dann erstmal Bibliothekarin gelernt. Viel weg mit der Wiedervereinigung, das Studium hier in Leipzig, viel weg. Und so habe ich dann also angefangen zu studieren, Journalistik zu studieren. Und genau das wusste er haargenau. Und da war ich echt begeistert.
Ja, also gut, vielleicht kann man mal erzählen, wie so eine Palmblatt-Lesung abläuft. Ne? Also es dauert ungefähr eine Stunde oder manchmal auch anderthalb. Und am Anfang geht es so um astrologische Geschichten. Zu welcher Zeit ist man geboren? Wie standen die Sterne? Und dann hangelt man sich so die Biografie durch, die gewesen ist. Und dann?
Also es gibt vielleicht noch zu ergänzen, es gibt verschiedene Typen, wie es herausgesucht wird. Ne? Mhm. Also in einer Palmblatt-Bibliothek wird zum Beispiel der Daumenabdruck genommen.
Also hatte ich auch genau, ja, so ein Stempelkissen. Und dann suchen die anhand des Daumenabdrucks bei Männern links, bei Frauen rechts oder andersrum, weiß ich jetzt nicht mehr genau. Und dann haben die da so ein System, wo sie das finden. Das stimmt. Genau. Da habe ich auch gedacht, das ist irre. Und dann hat anhand der Daumenabdruck hat man auch einen Namen. Ich habe gestern nochmal nachgeguckt, wie mein eigentlicher Name ist, anhand dieses Abdrucks. Wahnsinn.
Genau, also normalerweise nehmen die bloß den ersten Buchstaben, ne, des Vornamens und halt eben diesen Daumenabdruck von dem Daumen, eben den linken und den rechten von den Herren. Mhm. Und dann geht man ja mit dem Leser da rein und dann stellt er ja Fragen, ne, und der weiß im Prinzip nichts. Und dann kommt plötzlich, wird der Name der Eltern gesagt.
Ja, das war bei mir auch so. Also ich habe mir das gestern Abend nochmal angehört. Man kann das ja mitschneiden mit so einem kleinen Aufnahmegerät. Und dann hat er wirklich lange rumgerätselt. Das weiß ich noch, Geburtstag und das passte immer alles nicht zusammen. Und die Eltern leben nicht mehr zusammen. Ich meine, nee. Und irgendwann sagte der wirklich, dein Vater heißt Heinrich, deine Mutter Christine. Du bist an einem Donnerstag geboren, 19.50 Uhr, 8. Mai. Und das Jahr und deine Eltern leben noch. Die sind Rentner, wo ich dann dachte, also das kann man jetzt nicht alles googeln. Also gerade Heinrich und Christina, das sind auch so, da war ich dann schon platt. Aber solche Erfahrungen hast du wahrscheinlich auch gesammelt, ne? Richtig, oder deine Teilnehmer, dass die so präzise Sachen sagen, die man nicht vorher erfahren kann. Also die hatten jetzt auch nicht die Zeit, im Internet zu recherchieren oder irgend sowas.
Teilweise haben die gar kein Internet. Ne? Nee. Also gerade der in Bangalore, der eine Palmblatt-Leser, der Besondere für mich, der hat gar kein Internet. Also das... ja, das ist total toll. Also vor allen Dingen die Leute, die mit mir zusammenreisen, dort gebe ich auch keine Daten dahin. Ne? Das ist also wirklich so, ich melde dort ein Jahr vorher, wenn ich meine Reisen mache, melde ich dort 10 Personen an und zu dem und dem Zeitpunkt, da hat noch keiner bei mir gebucht. Ne? Also ich bekomme wirklich keine Angaben irgendwie und trotzdem finden die dann dieses Palmblatt mit diesen teilweise sehr detaillierten Sachen. Hm. Und das ist wirklich Gänsehaut pur.
Ja, also die gehen die Biografie durch. Gut, genau. Das kann man dann gucken, ob das hinhaut. Bei mir hat es auch hingehauen. Erst habe ich immer Widerstand gehabt. Nee, das kann nicht sein. Das stimmt nicht. Und zu Hause, dann habe ich gedacht, doch, stimmt. Der hatte dann zum Beispiel gesagt, dein erstes Taschengeld hast du als Model verdient. Und ich war nie Model. Und dann irgendwann zu Hause ist mir dann eigentlich, doch, du hast eigentlich mit 18 angefangen, mit in der Modenschau zu, das hatte ich schon total vergessen. Und also solche, das kam dann erst im Nachhinein. Ne? Und ja, wie war es bei dir?
Also bei meiner allerersten Lesung war es ja so, da hatte der dort Fakten gesagt, zumindest was also die Zukunft betraf, ne? wo ich dann eben total kontra gegangen bin. Ne? Also der hatte dort, wie gesagt, ich wollte ja Auslandskorrespondentin in Lateinamerika werden und dann sagt er mir, ja, du wirst mal Reisen nach Indien führen, du wirst mal Heilpraktiker-Ausbildung machen. Ganz ehrlich, 1993 wäre ich noch nicht mal zum Heilpraktiker hingegangen. Ne? So skeptisch war ich damals noch. Geschweige denn, hätte ich da irgendwas in diese Richtung machen wollen. Ne? Und deshalb war ich erst einmal nach dieser Lesung, ehrlich gesagt, zwar fasziniert, was die Vergangenheit betraf, aber total skeptisch, was die Zukunft betraf. Mhm. Ja. Und deshalb habe ich ihn damals eben gebeten, mir doch mein Palmblatt mitzugeben, um es halt nochmal untersuchen zu lassen.
Das ist sehr ungewöhnlich. Normalerweise dürfen die Palmblätter ja nicht aus Indien raus, aber bei dir und in deinem Fall war das erlaubt.
Also nicht, dass es nicht raus darf, sondern das Problem war, dass in so einem Palmblattbündel, also wenn man jetzt mal zum Beispiel diese Stärke nimmt von so einem Palmblattbündel, dann hat man hier drin vielleicht 25 bis 30 Schicksale. So. Und die sind fortlaufend geschrieben. Das heißt, dass zum Beispiel dein Schicksal bei der Hälfte des einen Blattes anfängt und bei zwei Dritteln des anderen aufhört. Und dann kommt das nächste. Es ist fortlaufend geschrieben, deshalb wird es nicht auseinandergerissen. Und würde man dort einfach was rausnehmen aus diesem Bündel, würde das heißen, dass der vor dir dort würde was fehlen oder nach dir würde was fehlen. Deshalb wird es prinzipiell nicht gemacht. Bei mir war das Seltsame, dass meine Palmblätter genau abgeschlossen haben. Da war also genau das, der Beginn meines Lebenslaufs begann mit dem einen Blatt und endete mit dem anderen Blatt. Und deshalb hatte ich den gebeten, mir das Palmblatt auch mitzugeben, um es untersuchen zu lassen. Und er dachte nochmal nach und er wurde später nochmal von einer Zeitschrift interviewt, der Esoterra damals, warum es mir den mitgegeben hat. Und da hat er gesagt, es wäre meine Aufgabe, die Menschen auf die Palmblätter aufmerksam zu machen. Und es würde mir ja keiner so recht glauben, wenn ich nicht so einen materiellen Beweis mitbringen würde. Und das habe ich dann also mitgebracht nach Deutschland und wollte da also zum einen natürlich eine Gegenübersetzung haben, weil ich schon wissen wollte, wie der das gemacht hat damals mit dieser mit der Vergangenheit, ob das wirklich nur gute Menschenkenntnis ist oder ja, oder ob das wirklich tatsächlich da drauf steht.
Oder ob er sich vielleicht, also ob er eine Art Medium war, dass er das irgendwo.
Genau.
Weil was ich ja, das ist ja dein Palmblatt. Was genau. Ich ja bemerkenswert finde, also ein Leben ist ja schon extrem lang und vor allen Dingen, wenn es mehrere Leben sind, ne, was man ja da erzählt bekommt, wie passt denn das alles auf ein Blatt? Also auf der einen Seite ist die Zukunft, auf der anderen die Vergangenheit. Also das diese Enge, das habe ich mir auch schon erzählen lassen, dass das eher so Zeichen sind.
Genau,
also die Altamir-Sprache ist wohl eher so,
Also es ist wie im Chinesischen, das eins von diesen Zeichen, eins von diesen Kringeln von ganzer Wortgruppe oder vom ganzen Satz gilt. Ne? Mhm. Und die Palmblattleser haben auch eine 10-jährige Ausbildung, bevor die überhaupt auf die Menschen losgelassen werden. Mhm. Ne? Also in diesen 10 Jahren lernen die diese sehr, sehr ausführliche Art dieser Palmblätter, also dieser Schriftzeichen. Die lernen ganz viel Psychologie, ne? Ganz viel Interpretation von diesen Texten. Und es dauert wirklich 10 Jahre, ehe man so eine Ausbildung fertig hat.
Also du hast jetzt dein Blatt mitgenommen und der Thomas Ritter, dein damaliger Freund, auch.
Genau.
Und habt das jetzt wo und wie prüfen lassen?
Also wir haben 2 Sachen gemacht. Das zum einen erst einmal eine Altersbestimmung, das war der einfache Report. Da haben die im Kernforschungsinstitut in Rossendorf, haben die damals eine C14-Analyse, das ist so eine Altersbestimmung, die auch in der Archäologie verwendet wird. Und da haben die also festgestellt, dass mein Palmblatt, deshalb sind doch hier so abgeschnittene Sachen dabei, dass mein Palmblatt 350 Jahre alt ist. Und die Grundblätter halten ja ungefähr 600 bis 800, wie ich schon sagte. Und also mein Palmblatt ist also 350 Jahre alt und ist damals also beschriftet worden. Und selbst wenn man der Geschichte nicht glaubt, dass also diese Rishi das vor 7000 Jahren aufgeschrieben haben, ist es für mich schon ein riesiges Phänomen, wie die vor 350 Jahren wissen konnten, dass ich 1993 zum ersten Mal nach Indien komme, um nach meinem Schicksal zu fragen. Gut, das war das der einfachere Part. Die Übersetzung war das schwierigere. Wir haben uns also nach Berlin gewandt, nach Prag gewandt, sind eigentlich Koryphäen, sollten dort sitzen für Indologie, für tamilische Texte. Aber gefunden haben wir ihn dann in Tübingen, ein indischer Professor, selbst Tamile. Und zu dem bin ich hingefahren und habe ihm das Palmblatt gezeigt. Und er lächelte mich sofort an und sagte, aus welcher Palmblatt hast du das denn? Er konnte auch sofort mir große Abschnitte des Palmblattes vorlesen, konnte meinen Namen sofort dort runterlesen. Und das war schon eine faszinierende Sache. Aber er hatte ein bisschen Probleme mit den Daten. Aber er ist ja Inder und Inder haben immer viele Verwandte. Und da reiste er dann wieder mal nach Indien und da hatte er dann einen Schwager und er hatte einen Bruder und er war dann Astrologe und der konnte ihm dann genau diese Umrechnerei erklären, dass er halt diese ganzen Fakten mit ihm richtig vorlesen konnte. Und das war dann schon eine tolle Sache, hat 1,5 Jahre gedauert und in diesen 1,5 Jahren war natürlich dann auch schon viel passiert. Es war ganz viel schon eingetreten von dem, was mir damals vorgelesen wurde auf diesen Palmblättern. Und das hat wirklich bei mir dann dazu geführt, wirklich mein Leben komplett anders zu gestalten.
Ja, wie ging es denn weiter? Also dir wurde jetzt gesagt, du wirst jetzt Heilerin und machst indische Reisen und bist zurückgekommen nach Deutschland mit dem Thomas. Wie ging es dann weiter? Du warst ja eigentlich skeptisch. Warst du dann danach immer noch skeptisch? Und hast du gesagt, na, was die mir jetzt hier erzählen, wir lassen das erstmal prüfen?
Ja, also man wirft da nicht gleich alles weg, ne? Aber es ergab sich dann einfach alles so. Also ich habe dann viele Vorträge gehalten, ich hatte ein paar Fernsehaufzeichnungen und dann kamen immer mehr Leute zu mir und sagten, ja, ich möchte auch gerne mal nach Indien zu den Palmblatt-Bibliotheken, aber ich traue mich nicht alleine, können Sie nicht mitkommen? Und so entsteht ein kleines Reiseunternehmen, ne? Das ist ja nun inzwischen schon wieder 24 Jahre alt. Und so hat sich alles Stück für Stück genauso ergeben. Auch diese heilerische Richtung hat sich ergeben. Der Thomas ist nach der Reise sehr, sehr schwer erkrankt. Und ja, ich war damals unheimlich verliebt in ihn und war total verzweifelt. Und plötzlich hatte ich so eine Intuition, was ich mit ihm machen könnte. Ich habe da also eine Art Fernbehandlung gemacht. Habe ich nie mit Reiki oder Ähnlichem vorher beschäftigt gehabt. Und plötzlich war das Wissen da. Einfach so. Ne? Und um so arbeiten zu können im heilerischen Bereich, musste man damals eine Heilpraktiker-Ausbildung haben. Aus dem Grunde habe ich dann halt ganz schnell eine Heilpraktiker-Ausbildung gemacht. Und so ist so alles Stück für Stück ist dann ganz schnell so gewachsen.
Jetzt führst du seit 24 Jahren Menschen nach Indien. Das sind ja bestimmt schon einige tausend. Gibt es denn auch mal Menschen, wo kein Palmblatt da ist? Also die dorthin kommen und für die ist keins da? Gibt es sowas?
Also toi, toi, toi. Bei mir war es noch nicht so. Ich habe allerdings bei meinen Vorträgen schon ein paar Leute gehabt, die sind allerdings alleine gereist, wo das Palmblatt nicht gefunden ist. Ich habe einfach festgestellt, es sind ein paar Dinge, die man beachten sollte, wenn man so in eine Palmblatt-Bibliothek geht. Man sollte auf jeden Fall sollte man einen Dolmetscher mitnehmen. Das ist das A und O bei so einer Lesung.
Aber den engagierst du ja schon vor Ort, ne?
Also ja, den organisiere ich. Aber wenn man eben selber dorthin kommt, sollte man wirklich einen Dolmetscher mitnehmen, weil die Inder sprechen ein sehr außergewöhnliches Englisch.
Ja, aber wenn man selber außergewöhnlich Englisch spricht,
dann haben sich zwei gefunden. Genau. Und das kann halt dazu führen, dass es einfach zu Missverständnis kommt. Es wird ja zum Heraussuchen, werden so ein paar verschiedene Fakten abgecheckt. Und zum Beispiel bei meinem Namen hatte der Palmblattleser gesagt, dein Vorname hat 5 Buchstaben. Da würde ich sagen, nein, mein Vorname hat 6 Buchstaben. Ein Dolmetscher weiß aber, dass mein Name im Tamilischen nur 5 Buchstaben hat. Und so kann es immer wieder zu einfach zu Fehlinterpretationen
oder so.
Genau, da kannst du zu Fehlinterpretationen kommen. Weil es in der tamilischen Sprache ist es eben was anderes wie bei uns und so kommen einfach Fehler rein. Und es kann einfach dazu führen, dass einfach das Palmblatt nicht gefunden wird. Aber toi, 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 bei uns war es immer da. Ich habe es höchstens mal gehabt, dass eben der Palmblattleser gesagt hat, okay, bei mir liegt nur ein Teil dieser Aussage, du musst noch in eine andere Palmblatt-Bibliothek. Also ich gehe ja prinzipiell bei meinen Reisen auf den 2 Palmblatt-Bibliotheken. Das hat auch den Sinn, dass jede Palmblatt-Bibliothek so ihren Schwerpunkt hat. Es gibt also eine in Bangalore, eine Palmblatt-Bibliothek, der Mr. Murthy, der hat seinen Schwerpunkt auf der Spiritualität, Lebensaufgabe. Also überwiegend geht es um die Lebensaufgabe, weniger so um die materiellen Dinge, sondern wirklich mehr so um die Lebensaufgabe. Eine andere Palmblatt-Bibliothek zum Beispiel hat mehr ihren Schwerpunkt auf Familie, Beruf, materielle Sachen. Und deshalb kann man durchaus eben halt in mehrere gehen.
In wie vielen warst du jetzt?
Also ich war inzwischen in 19 verschiedenen Palmblatt-Bibliotheken.
Und hat man dort wenigstens die Basics überall gleich erzählt bekommen?
Ja, aber es gibt auch wirklich inzwischen Qualitätsunterschiede. Ne? Also es gibt auch manchmal, weil es ja nun doch ein bisschen bekannter ist, dieses Phänomen, dass man da doch aufpassen muss, dass man da nicht an irgendeinen Scharlatan kommt. Oder der halt das Geld für sich entdeckt hat und einfach nur das Beste von einem möchte, nämlich Spargeld.
Ja, apropos Geld, was kostet so eine Lesung?
Auch unterschiedlich. Also in Bangalore zum Beispiel, der nimmt nur eine Spende. Man gibt, was man denkt. In der anderen Palmblatt-Bibliothek, wo wir hingehen, die haben so einen Grundpreis, ich sage so ungefähr 25 Euro. Das ist aber bedingt einfach, weil dort eine ganze Klostergemeinschaft dranhängt, die dort also damit leben müssen. Aber das, denke ich mal, ist kein übertriebener Preis.
Kann man eigentlich öfter zu so einer Lesung gehen? Also wenn man jetzt sagt, so nach 10 Jahren oder so, es haben sich ein paar Sachen bewahrheitet, ein paar nicht, und ich will jetzt noch mal hin, ist das möglich? Machen das Menschen?
Kommt wo? Habe ich gar nicht mal so selten. Also das gerade diese 10-Jahres-Ganze, wie du das so ansprichst, ist also ganz oft so der Fall. Das also letztens erst wieder Pärchen mitgehabt, die eben nach 10 Jahren nochmal hingefahren sind und einfach gesagt haben, okay, es ist eingetreten, jetzt gucken wir mal, wie es weitergeht. Weil man hat ja einen freien Willen. Das ist ja auch das, was so viele so skeptisch macht und sagt, okay, ich habe einen freien Willen, ich kann alles entscheiden.
Ja.
Das ist nicht so. Die Palmwortleser sagen, ungefähr 70% im Leben steht fest, 30% ist freier Wille. Also man bekommt, wieder bildlich gesprochen, man bekommt ein Haus im Rohbau hingesetzt, das ist dein Leben. Das steht, das ist fest. Das sind
aber
die
wir
Fakten.
Hatten das festgelegt?
Das hat was mit Reinkarnation zu tun. Aber um nochmal bei dem Haus zu bleiben, für die Innenausstattung bist du selber zuständig. Ja. Also in gewissen Grenzen also kann man ändern.
Die sagen dir, so und so ist dein Leben abgelaufen bis jetzt. Wenn du weiter so machst, dann wird das und das und das
richtig
passieren.
Genau.
Und wenn du aber an dem Punkt, wo du da bist, sagst, okay, wenn ich müsste vielleicht dies oder jenes loslassen oder vielleicht was anderes machen, dann entwickelt sich das in die Bahn, wie es vorgesehen ist.
Kann sich in gewissen Grenzen kann sich das ändern. Also die Grundfakten bleiben. Ne? Und da kann man, wie gesagt, in diese Reinkarnationsrichtung. Man muss immer Palmwortbibliotheken immer in Bezug auch mit Reinkarnation sehen. Ne? Also mal ganz einfach erklärt, Reinkarnation verstehen die wie so eine Art Schulsystem. Man kommt in die erste Klasse, bekommt eine Schultüte in die Hand, bekommt einen Ranzen, bekommt einen Lehrer. Klasse wird unterrichtet. Wie man diese Sachen erlebt, ob man sich anstrengt, ob man dort mitmacht, ob das Ganze funktioniert, das ist von einem selber abhängig. Aber man bekommt die Grundfakten hin. Ne? Jetzt hier in unserem Leben ist es ähnlich. Wir werden gerade hier geboren und hier in Afrika. Wir bekommen genau die Eltern, uns begegnen die und die Menschen. All das sind Fakten, die dazu bestimmt sind, unsere Lebensaufgabe zu erfüllen, dass wir das schaffen können. Wir sind allerdings in gewissen Grenzen selber dafür verantwortlich, dass wir auch diese Aufgabe erfüllen und leben.
Das sind diese 30%. Was ist mit denen, die so dickköpfig sind und sagen, nö, das steht zwar hier in dem Palmblatt, aber ich mache es doch anders?
Das ist ein Problem, dass dann eben doch mal Krankheiten passieren, Unfälle passieren, die einen dann zum Nachdenken zwingen. Also ich selber war ja sehr jung, als ich damals zum ersten Mal in der Palmwortbibliothek gewesen bin, damals 21. Und da will man nicht alles so annehmen. Also gerade so junge Menschen denken, ja, jetzt zeige ich euch mal, dass das alles ganz anders geht. Bei mir sind auch Krankheiten passiert, Unfälle passiert, wo ich dann halt gezwungen wurde nachzudenken. Und dann doch wieder auf den richtigen Weg gekommen bin.
Du warst ja mit deinem damaligen Freund in der Palmwortbibliothek, dem Thomas Ritter. Genau. Und da dein Englisch nicht so gut war, hat er für dich übersetzt.
Richtig.
Was er weggelassen hatte in der Übersetzung, das weiß ich noch, das hast du erzählt, war, dass ihr nicht zusammenbleibt.
Richtig. Also es war mein allererster Freund, mein allererster Mann. Ich habe den über alles geliebt. Ne? Und wir waren gerade dann frisch verheiratet und er konnte ja dann nie sagen, nee, das bleibt nie, das wird nie halten. Ne? Das war natürlich auch so eine Sache und da hat er mir das halt falsch übersetzt. Und ich hatte dann durch diese schriftliche Übersetzung, die ich dann noch bekam, ne, hatte ich dann eben doch mitbekommen, na, da stimmt einiges nicht, was er mir da so übersetzt hatte. Und wollte das auch nie wahrhaben. Ne? Ich habe also gedacht, nach ihm kommt nichts anderes, das ist mein totaler Traummann, wollte das nicht wahrhaben. Und dann habe ich eben Borreliose gekriegt, kam da ins Krankenhaus, weil ich mich nur in die Arbeit gestürzt hatte und einfach diese Probleme nicht sehen wollte. Und mich auch nicht trennen wollte von ihm. Und ja, dann wurde ich dazu gezwungen, nachzudenken. Und ich konnte nicht mehr weglaufen, im wahrsten Sinne des Wortes. Und erst als ich das kapiert hatte, ich muss meinen Weg jetzt alleine gehen, da wurde diese Krankheit ganz schnell besser, bin gesundet und habe dann halt meinen Weg wirklich alleine weiter.
Aber er hat ja im Prinzip auch gegen das Schicksal gearbeitet, ne? Wenn er schon wusste, dass ihr nicht zusammenbleibt und hat aber alles so im Prinzip gelogen quasi. Mhm. Wie ging es ihm denn?
Ja, das kann ich schlecht sagen.
Nee, ich meine, ist er auch krank geworden oder irgendwie? Nee.
Nein, er ist nicht krank geworden, aber ja, das muss er mit sich selber vereinbaren. Ne? Mhm. Ich denke mal, dass er es nicht aus bösem Willen gemacht hat, sondern wirklich einfach...
Nee, man will es ja nicht wahrhaben, oder?
Nee, man will es einfach nicht wahrhaben, genau.
Das ist schon verrückt. Was gibt es denn für Beispiele von deinen von deinen Mitreisenden? Erzählen die? Also es ist ja eine schöne Reisegruppe insgesamt. Man lernt Indien kennen und hat dann an 2-3 Tagen diese Lesung. Tauscht man sich danach aus? Bleibt man auch in Kontakt und kriegt dann vielleicht ein paar Jahre später mal eine Resonanz? Das und das und das ist bei mir tatsächlich so eingetreten. Oder ja, hier am so und so vierten habe ich tatsächlich meinen Traummann kennengelernt.
Also es ist unterschiedlich, die meisten Gruppen bleiben zusammen. Also das sind ja nur kleine Gruppen, maximal 10 bis 12 Leute in so einer Gruppe. Und die meisten bleiben zusammen, gerade heute in Zeiten von WhatsApp. Bleiben dann also diese Gruppen zusammen, tauschen sich aus. Manche treffen sich dann nochmal nach Jahren. Und ich bekomme auch ab und zu mal so Resonanz, sind ganz viele Freundschaften entstanden. Und da bekommt man schon einiges mit. Also gerade vor kurzem hatte mich eine angerufen und hatte mir erzählt, also bei ihr stand damals im Palmenbad, dass sie also in ihrem 50. Lebensjahr würde sie also ihren Traummann kennenlernen. Und es wurde auch der Vorname gesagt und dass er südwestlich von ihr leben würde. Und auch, dass er Mutter mal hat. Ne? Und sie wurde genau 50. Ne? Also das 50. Lebensjahr beginnt ja mit 49. Mhm. Na, sie sagen ja mit dem 50. Lebensjahr. Also jetzt hatte sie genau ihren 50. Geburtstag. Und sie sagte,
dann guckt die
jetzt
natürlich alle
das.
Männer mit Mutter mal an.
Ja, die hat das ganze Jahr schon gewartet, na, weil die im 50. Lebensjahr.
Scheiße, ist die Zeit immer noch nicht da.
Genau. Und genau an ihrem 50. Geburtstag brachte ein Bekannter, ein Freund mit zu ihrer Geburtstagsparty. Und das war genau dieser Mann.
Aber das finde ich schwierig. Also ich habe nämlich Kollegen beim MDR, die waren auch in den Palmblättern, die haben dann auch vorausgesagt, du wirst eine Frau treffen, die ist so, die sieht so und so aus. Und dann läuft demjenigen so eine Frau über den Weg und das war sie aber nicht. Also man glaubt, aber das ist sie jetzt und hält dann an dieser Beziehung fest und sie war es nicht. Also es geht schief. Also diese Prophezeiung, ich weiß nicht, ob das so gut ist. Also man sucht ja dann krampfhaft nach dem, was man gesagt gekriegt hat und ist nicht mehr offen für was anderes, oder?
Schwierig, weil also eigentlich sagen die Palmblattleser, man soll sich nie dort dran, also die Inder ticken ja ganz anders. Ne? Also man soll auch dort versuchen, diese Dinge anzunehmen und dann halt es dann wegzulegen. Ne, also man soll dann nicht jeden Tag im Palmblatt lesen.
Macht man ja auch nicht, ja.
Ja, aber manche sind da.
Also, oder schreibst du mal drüber. Ja.
Also es gibt da wirklich Palmblatt-Junkies, sage ich manchmal, die auch schon eben zum 7. oder 8. Mal dann mit waren in der Palmblatt-Bibliothek und immer wieder hoffen.
Und die kriegen immer dasselbe gesagt? Oder
im Prinzip ja.
Ja?
Ja, im Prinzip ja.
Ich habe auch überlegt, ob ich nochmal mitkomme.
Und ja, also man soll es lockerer sehen. Also es soll einen einfach unterstützen und sagen, okay, jetzt hast du eine gewisse Grundruhe. Du weißt, dass du irgendwo behütet bist und es wird kommen. Es ist frei, es wird kommen und ja, geh es einfach locker an. Aber bei ihr war ja das Positive, dass wirklich der Vorname gesagt wurde.
Der hieß auch noch so.
Der auch dort südwestlich dort lebte, ne? Von ihr.
Wie gehen denn die Menschen damit um, dass das Sterbedatum gesagt wird? Also nicht das Sterbedatum, aber das Alter, wie alt man wird. Ich meine, bei mir ist es also ich wäre schön alt, aber bei anderen sind es vielleicht noch 5 Jahre oder 10.
Also damals, am Anfang, wo ich dort war, war es noch so, dass das genaue Datum gesagt wurde. Inzwischen wissen die, dass wir Europäer damit ein Problem haben und das also nicht so genau wissen wollen, oder die meisten das zumindest nicht so genau wissen wollen. Und es ist heutzutage so, dass nur das in etwa das Alter gesagt wird. Und ich denke mal, wenn man erfährt, okay, du wirst 84 oder du wirst über 87, reicht das zu, als wenn man das dann genau weiß, an dem Montag ist es dann vorbei. Ne? Viele Leute wollen es direkt wissen. Man kann sich das auch genau lesen lassen, das Datum, aber ich empfehle es nicht so sehr. Ne? Also ich denke mal, es reicht zu, wenn man weiß, was naja,
wenn ich über 80 wüsste, 31. Mai irgendwie und dann ist immer an dem Tag, oh Gott, jetzt hast du noch so und so viel Sommer oder so und so viel mal Weihnachten.
Ja,
ist schon, aber ist vielleicht lebt man dann bewusster, oder? Wenn man es weiß.
Es ist unangenehm. Also bei mir, wie gesagt, ich weiß es ja. Das Genaue, also man denkt jedes Jahr dran. Also man klappt immer wieder so ein Jahr weg und es ist schon unangenehm. Also ich hätte es auch nicht wissen wollen. Ja? Aber die Leute, die also dort mit sind, die das erfahren, die Palmblattleser sind schon sehr, durch ihre psychologische Ausbildung, sehr, sehr sensibel. Also die wissen, ob sie einem das genau sagen können oder ob sie es nicht sagen können. Ja? Also Ich habe zwei Personen gehabt, die nicht mehr lange zu leben hatten. Das war ein Mann aus Österreich. Der war eigentlich in der Reisegruppe, weil seine Frau mitgereist ist. Der wollte nicht in die Palmblatt-Bibliothek. Und dann saßen die Leute aber so nett zusammen, abends in der Runde. Und dann sagten, ja, du kannst doch, wenn du einmal da bist, kannst du doch in die Palmblatt-Bibliothek gehen. Und er hat sich überreden lassen. Mhm. Und ihm wurde gesagt, ja, du hast bloß noch ein halbes Jahr. So, der war kerngesund. Er wirkte auch wie ein gestandener Mann, war dann natürlich richtig böse danach, dass ihm das so gesagt wurde. Und dann kamen wir nach Hause, in der Firma wurde eine Reihenuntersuchung gemacht und da wurde festgestellt, ja, er hat wirklich bloß noch kurz zu leben, hatte also Lungenkrebs im Endstadium und ist dann auch gestorben. So, nun, wie gesagt, er war böse. Seine Frau hat mich dann nochmal angerufen und hat gesagt, klar war der erst sauer, aber es hat ihm dann doch gezeigt, es ist irgendwo alles vorbestimmt. Es gibt doch etwas mehr zwischen Himmel und Erde und es hat ihn dann am Ende doch friedlicher einschlafen lassen, weil er eben wusste, es ist gut so. Und er konnte nochmal alles erledigen. Er wusste, dass es wirklich zu Ende geht. Die Ärzte machen ja manchmal mehr Hoffnung. Mhm. Ne? Und er hat alles geregelt, er hat alles geklärt und konnte dann noch gehen. Mhm. Und der zweite Fall, das war eine Frau, die schon immer das Gefühl hatte, dass sie nie alt wird. Und der wurde einfach dort bestätigt, ja, du hast bloß noch 3 Jahre. Das hatte sie auch schon immer so im Gefühl. Und sie war ebenfalls froh dann nach dem ersten Schock, dass es wirklich so ist, dass ihr Gefühl sie nie getrügt hat. Und ebenfalls, okay, dann kann ich diese Zeit nutzen.
Ich habe einen Kollegen, von dem habe ich mir eine Sendung angeguckt, der hatte auch, der war vor 20 Jahren mal in der Palmblatt-Bibliothek, der Robert Steiner. Und der hat in seiner Sendung erzählt, ihm wurde gesagt, der wird nie heiraten, nie Kinder kriegen, nie Familie haben. Und er hat aber jetzt eine Frau und 2 Kinder und fragt sich dann auch, wieso wird mir das vorausgesagt, wenn es gar nicht ist, wenn es gar nicht so ist.
Dann war das wahrscheinlich diese 30%, ne, dass das eigentlich für ihn nie vorgesehen war, dieser Plan. Aber wenn man eben in gewissen Grenzen eben was ändert, dann kann sich dieser Plan auch verschieben. Ne, dann kann also auch halt die Gewichtung im Leben nochmal anders werden. Das ist in diesen 30% dann mit drin.
Mir haben sie auch vorausgesagt, ich krieg noch ein Kind. Na gut, vor 6 Jahren. Das hätte auch noch passieren können. Naja, ja.
Vielleicht kommt noch ein Mann mit Kind.
Na toll. Ja. Du hattest auch noch so ein schönes Beispiel mit einem Mann, der gar keine Auskunft bekommen hat, der nur so die Aussage bekommen hat, bei dir wird alles gut. Der lag gerade in Scheidung und bei dem drohte irgendwie alles zusammenzubrechen. Richtig. Finanziell. Vielleicht Richtig. Kannst du die Geschichte noch erzählen?
Genau, das war ein Tischler aus Thüringen und der war wirklich am Ende seiner Nerven. Er hatte sich das letzte Geld zusammengenommen und wollte also in die Palmblatt-Bibliothek, weil der hatte mit seiner Frau zusammen eine Tischlerei aufgebaut, die hat mehrere Angestellte und dann war es zum richtig harten Scheidungskrieg gekommen. Na, die haben überhaupt nicht mehr miteinander geredet, nur noch über die Anwälte. Und jetzt stand also der Scheidungstermin an und die Anwälte sagten also, mit dem Scheidungstermin müsste er also seiner Frau die Hälfte der Tischlerei auszahlen. Und hat er gesagt, kann ich nie, ich muss die ganze Tischlerei verkaufen, muss meine Angestellten alle entlassen. Und er wäre damit pleite gewesen. Hm. So, und er kam dorthin, die Palmblatt-Bibliothek. Und bei der ersten Palmblatt-Bibliothek war es relativ allgemein. Da bekommt man aus dem Nachhinein so die vertiefenderen Kapitel noch zugesendet. Hm. Und da war er natürlich erstmal unzufrieden, weil es erstmal noch allgemein war. Und ich sagte zu ihm, komm, wenn wir nach Bangalore gehen, auf den schwöre ich. Und dort bekommst du deine Antwort. Dort kriegst du es garantiert. Und er ging rein in die Lesung. Hm. Und nach 20 Minuten kam der total geschockt heraus, total niedergeschmettert. Nach 20 Minuten ist überhaupt nicht üblich. Das geht also meistens eine Stunde auf jeden Fall. Und dann sagt er, ja, der Palmblatt-Leser hat nur zu mir gesagt, du wirst deine Antwort selber finden. Mhm. Und er war völlig fertig. Ne? Und wir sind dann also bald nach Hause gereist. Und normalerweise liegen wir uns immer am Ende der Reise total in den Armen.
Und der war sauer, wegen 3.000 Euro bezahlt.
Mist. Richtig, und der war total sauer. Und da habe ich zu ihm gesagt, okay, du, also es muss seinen Sinn haben. Wenn es irgendwo eine Antwort gibt, ruf mich bitte an. Mhm. Und er rief an nach 2 Tagen. Und zwar war folgendes, er ist nach Hause gekommen und ist in seine Wohnung und er hat sich nie erst geduscht oder irgendwas, sondern er hat alles, was er da an alkoholischen Getränken gefunden hat, erstmal in sich reingeschüttet, einfach um seinen Kummer zu besaufen, ist dann umgefallen und eingeschlafen. Und morgens, nächsten Tag, 8:30 Uhr, klingelt es an seiner Tür und wer steht vor der Tür?
seine Ex-Frau, genau. Mhm. Und er war so geschockt, hat er reingebeten und hat sich gar nicht getraut, dort irgendwas zu sagen, weil er so geschockt war. Und da sagt die Frau zu ihm, du sag mal, ich habe mitgekriegt, dass die Anwälte eigentlich nur unser Geld wollen, aber denen geht es nicht um uns. Und wir haben doch zusammen diese Tischlerei aufgebaut. Und ich will doch nicht, dass du pleite gehst, sondern ich möchte einfach, dass du deine Tischlerei behalten kannst und ich irgendwann mein Geld bekomme. Und wir können doch einen Vertrag machen. Wir können doch sagen, okay, du zahlst mir jedes Jahr das und das ab. Du kannst die Tischlerei behalten und ich habe am Ende dann mein Geld. Ja. Und dann hat er gesagt, dann haben wir uns in den Armen gelegen, haben beide geweint, haben diesen Vertrag unter uns alleine gemacht und es war alles gut. Ja. Er sagt, und jetzt verstehe ich die Aussagen der Palmer-Bibliothek. Hätte der mir gesagt, du pass mal auf, wenn du nach Hause kommst, steht deine Frau vor der Tür und die macht dir den und den Vorschlag, da hätte doch bei mir schon wieder ganz alles gearbeitet und dann hätte ich noch mir was zurechtgelegt und da könnte ich doch die Bedingungen und das noch machen. Das wäre nie zustande gekommen. Und er sagt, und jetzt ist es richtig, dass der mir das so gesagt hat. Ich musste ganz unten sein, um dieses Geschenk anzunehmen. Hm. Und das ist eine tolle Sache.
Ein anderes Beispiel, was mich damals fasziniert hat in deinem Vortrag, war die Geschichte von so einem Seefahrer, der aus Versehen auch in die Palmblatt-Bibliothek mit ist. Der hatte dich begleitet und wollte eigentlich diese Reisegruppe mitführen, aber der hatte nichts mit dem ganzen Thema zu tun. Vielleicht erzählst du die Geschichte auch.
Genau, der war also zum ersten Mal in der Palmblatt-Bibliothek und dem wurde gesagt, dass zu einem ganz bestimmten Zeitpunkt in seinem Leben er dort den Gedanken hatte, mit der Seefahrt aufzuhören. Und er war bis dahin, hatte der, wie gesagt, alles, alle Seefahrten mitgemacht, er ist Containerschiffe gefahren und rund um die Welt und war, also hat immer diesen Traum gelebt. Und dann sagt dieser Palmblattleser, hier, da hast du genau an dem Tag, wolltest du aufhören mit der Seefahrt. Und da war der erstmal geschockt, wusste gar nicht, was los war. Und im Nachhinein hat er dann nochmal in seinen Kalender geguckt. Und da hatte er wirklich in seinem Kalender damals genau zu diesem Datum vermerkt, Ende der Seefahrt. Weil zu dem Zeitpunkt war es so, die waren in Lateinamerika gewesen, hatten dort verschiedene Containerschiffe, verschiedene Containerhäfen angefahren, wollten die Schiffe beladen, aber nirgendwo, weil es eine neue Route war, waren die Container da, die dort gefahren werden sollten. So, es war November, es waren Stürme in der See dort und die wussten nie, was sie machen sollten. Sind also dort auf See rausgefahren und die Reederei sagte, fahrt erstmal nach Europa, weil Europa ist groß, gibt es verschiedene Routen. Und er ist dort also gefahren und dann wurde das ganz schlimm auf See, die sind also fast dran gestorben, die ganzen Gerätschaften hat es rausgerissen durch diese stürmische See. Und dann hat er an einem Sonntag dort angerufen in der Reederei, wo sollen wir denn nun hin, damit ich besser meine Route legen kann, denn die müssten als Kapitäne, mussten die dort Strafe bezahlen, wenn die nicht pünktlich am Ort waren. Mhm. Ja, und da ruft er dort an. Und es war Sonntag dummerweise und da meldet sich am Telefon also sein Vorgesetzter, was erlauben Sie sich, dass Sie hier anrufen? Na, Sie machen Sie Ihren Job und hat wieder aufgelegt. Und da guckte der bloß den Hörer an und sagte, das will ich mir nicht mehr antun. Mhm. Und das war genau das Datum, was ihm der Palmblattleser dort gesagt hatte.
Mhm. Das ist schon manchmal verrückt. Ne? Also ich war vor 6 Jahren dort, ich habe nochmal nachgeguckt. Und man hat mir vor 6 Jahren, da war ich ja noch beim MDR, ich war voll mit meinem Job. Und dort hat man mir gesagt, dass ich Probleme kriegen werde mit meinen Vorgesetzten. Das hängt aber auch mit Neid und Missgunst zusammen. Und vor allen Dingen mein Chef hat Angst, dass ich ihm den Job streitig machen könnte, weil ich genauso gut bin wie er. Also vor 6 Jahren war das. Mhm. Und das habe ich gar nicht mehr so realisiert. Aber genauso ist es ja eingetreten. Aber man hat mir damals gesagt, ich müsse das aushalten. Ich kann dagegen nichts machen. Ich selbst habe ja dann gesagt, auf Wiedersehen, sonst wäre ich krank. Weil das hatten die mir auch gesagt, habe ich gestern noch mal gehört. Wenn ich weiter dort bleibe und das immer hinnehme, werde ich es mit dem Magen kriegen und krank werden oder so. Das habe ich schon total vergessen. Und das Zweite, was mir gesagt wurde, dass ich in 4, 5 Jahren ein Buch veröffentliche, mein erstes, und dass meine Berufung ist Schreiben. Schreiben und auf die heutige Zeit bezogen Filme machen. Das habe ich auch, also gut, ich habe in allen 3 Bibliotheken hat man mir das gesagt, in der letzten sogar, du musst sogar schreiben. Und ich immer, worüber soll ich denn schreiben? Und dann, ja, über Lebensphilosophie, über dein Leben und über das der anderen. Und dann habe ich immer gedacht, wer will denn das lesen? Na, also das war für mich gar nicht vorstellbar. Und dann sagten auch 2 Leser, du wirst Vorträge halten, die Menschen vertrauen dir und Und ich habe das gar nicht so für wahrgenommen. Und als ich dann nach Hause kam, 14 Tage später, kriegte ich einen Anruf von einem großen Wirtschaftsunternehmen aus Leipzig mit 200.000 Mitarbeitern. Und die wollten eine große Veranstaltung machen und fragten mich an. Und ich habe dann gesagt, ja, was soll ich denn moderieren? Und dann sagt diese Sekretärin, nee, wir wollen Sie als Gastrednerin. Okay, worüber soll ich reden? Und dann, naja, kommen Sie mal zu uns, wir machen das Thema fest. Und dann war das tatsächlich dann das Thema, macht Fernsehen glücklich oder macht Fernsehen machen glücklich? Und ich sollte über mein Leben und meine Erfahrungen, über meinen Beruf reden. Und so kam es eigentlich dazu, dass ich von da an angefangen habe, Vorträge zu machen. Mit den Vorträgen kamen die Leute zu mir, die gesagt haben, schreib doch mal deine Geschichten auf. Und so entstand dann mein erstes Buch. Und ich habe eigentlich erst im Nachhinein realisiert, dass mir das eigentlich schon 3 Jahre zuvor gesagt wurde, dass ich das machen soll. Mhm. Und jetzt habe ich, wie gesagt, gestern noch mal alles so angehört. Und tatsächlich, also schreiben und Filme machen, also war so der, ist mein Plan. Mhm. Und Kommunikation, ganz wichtig. Ich habe immer noch gefragt auch, ja, aber ich habe doch jetzt gerade eine Ausbildung als Yogalehrer und ich möchte doch Yogalehrer werden und so. Und dann sagte der, haben auch alle drei gesagt, ja, das ist auch ein Teil von dir, aber es wird nie zum Geldverdienen sein. Es ist nur zu deiner Zufriedenheit und für dich selber. Und die Erfahrung habe ich jetzt auch gemacht. Ich habe meine Yogaschule gerade beendet, wo ich sage, okay, dann vielleicht doch wieder schreiben, Kommunikation. Und der Weg ist vielleicht dann doch, das ist schon sehr verrückt. Man muss es dann vielleicht wirklich annehmen. Ne? Das wollte ich damals nicht. Und jetzt rattert es gerade so im Kopf, wo ich sage, na gut, dann ist es halt doch der Weg. Es wird vielleicht den einen oder anderen geben, der das Ganze jetzt skeptisch verfolgt, was wir hier so erzählen und vielleicht auch sagt, ich kenne auch so Coaches, die dann sagen, ja, das ist nicht gut, wenn man jemanden schon Dinge voraussagt, weil der klammert sich dann daran und hat dann gar nicht mehr seinen eigenen Willen und seine eigene, was gibst du denen mit auf den Weg? Also warum sollte man doch nach Indien fahren und nach seinem Schicksal fragen, wenn man gerade in so einer Phase ist, wo man zweifelt, wie es weitergeht? Also, denn das ist ja meistens der Grund. Ne? Meistens, wenn es einem gut geht, fährt man nicht los und fragt, wie geht's weiter.
Richtig, richtig. Also aus meiner eigenen Erfahrung, vielleicht mal ein Beispiel wieder von mir zu bringen. Im Nachhinein ist es gut, wenn man auch bestimmte Schicksalsschläge weiß. Also ich habe manchmal Leute dabei, die sagen, ich habe Angst davor, dass die mir was Negatives sagen. Ja. Klar, jeder hat was Positives, was Negatives. Jeder hat seinen Rucksack zu schleppen und hat dort also negative Ereignisse. Aber ich finde, man kann dort viel leichter dann auch mit solchen Schicksalsschlägen umgehen. Bei mir war zum Beispiel immer so, ich wollte immer viele Kinder haben. Hm. War mein ganz großes Thema. Ich wollte immer, habe immer gesagt, als kleines Mädchen schon gesagt, ich will mal 5 Jungs haben. Na, und die Palmblattleser haben mir gesagt, ja, du wirst mal 5 Kinder haben, aber 2 werden bloß leben. Und so ist es gekommen. Ich habe also 3 Kinder verloren. Na, und gerade als mir das 2. Kind während der Schwangerschaft gestorben ist, da war ich am Verzweifeln. Ich hätte mein Leben nie ohne Kinder vorstellen können. Das war für mich das Schlimmste. Und auch wenn man diese Aussagen hat von diesen Palmblatt-Bibliotheken, man wäre trotzdem, man denkt, man kämpft mit jedem Kind. Ne? Also man denkt, ach, jetzt klappt das, vielleicht haben die sich geirrt. Aber man kann besser damit umgehen, mit solchen Schicksalsschlägen. Und dadurch, dass ich ja wusste, du kriegst mal 2. Ne? 2 werden leben, 2 wirst du gesund bekommen. Dadurch habe ich mich auch ein bisschen dann festhalten können, ne? Als ich dann das 2. verloren habe. So schlimm wie es war, ich konnte es aber trotzdem besser verarbeiten, das Ganze. Und da mir auch gesagt wurde, was der Grund dafür wäre, da kann man einfach besser damit umgehen. Und heute ist es so, ich habe also eigentlich hätte eigentlich 5 Kinder, 2 leben, halte mich auf Trab wie 5. Ich habe 2 Jungs, habe ich. Ne? Und das kann man einfach solche Schicksalsschläge besser, wie gesagt, verarbeiten. Oder auch mein jüngster Sohn, der kam nur mit einer Niere zur Welt. Und da haben ja die Palmblattleser schon gesagt, der wird mal Probleme haben. Die Ärzte erzählen, überhaupt kein Thema, geht man einmal im Jahr, geht man zur Kontrolle und dann läuft das alles. Aber der hatte Probleme. Schon vom 2. Lebensjahr an kriegte der immer Nasenbluten. Und da war mir dann sofort klar, weil mir die Palmblattler eben gesagt hatten, ja, der hat so hohen Blutdruck. Der Blutdruck muss mal überprüft werden. Die Ärzte wollten es nie machen, weil die sagen, so ein kleiner Junge kann nicht so einen hohen Blutdruck haben. Und ich habe dann darauf bestanden, dort mal so eine Messung zu machen. Und da hat der Arzt zu mir gesagt, naja, wenn was ist, rufe ich Sie an. Die haben so eine 24-Stunden-Messung gemacht. Na, wenn was ist, rufe ich Sie an. Wenn es nie ist, rufe ich nie an. Und er hat sich 6 Wochen Zeit gelassen, um diese Ergebnisse, diese Auswertung sich überhaupt anzugucken, und rief mich dann samstags nach 6 Wochen an und sagte, gehen Sie Montag sofort zum Arzt. Der Junge hat einen viel zu hohen Blutdruck, der braucht Beta-Blocker. Na? Hätte ich das nicht gewusst, dass der einen zu hohen Blutdruck hat, und hätte nicht darauf bestanden, es hätte noch Jahre gedauert, bis wir dort überhaupt dahinter gekommen wären. Na? Und da kann man eben sich darauf einstellen, man kann... Ja,
kann man da eigentlich was dagegen machen? Also wenn die einem sagen, du kriegst im Alter von so und so viel Rheuma und Gelenkbeschwerden, dann kann ich doch jetzt schon anfangen mit Yoga und mit gesunder Ernährung was dagegen zu tun, dass es nicht eintritt, oder?
Richtig, das ist der Sinn der Sache. Also ganz oft werden dort Ratschläge gegeben. Wird eben gesagt, fahr nicht nachts Auto, das tut dir nicht gut, oder ernähre dich vegetarisch oder mach Yoga, gibt es auch. Ne? Dass dann eben wirklich gesagt wird, tu das und das, dass du eben bis ins hohe Alter dann gesund bist. Das wird gemacht, solche Ratschläge gegeben.
Na, mir haben sie gesagt, in diesem Jahr, also 2020, soll ich nicht bergsteigen, ich würde einen Unfall haben.
Dann würde ich es lassen.
Ja, aber ich habe gestern gedacht, oh Gott, das ist ja dieses Jahr.
Ja, ja.
Das ist, ja, aber ich meine, ja, was ist, wenn die einem Sachen sagen, also sagen die sowas auch, du wirst mal ein Verbrechen begehen oder du wirst jemanden umbringen oder sowas? Das sehen die doch auch, oder?
Ja, also das habe ich ehrlich gesagt noch nicht gehabt. Na, also das in dieser Richtung, also mir hat das nicht erzählt, ne? Ich meine, es kann natürlich sein, dass sowas vorgekommen ist, aber dass dann eben das halt nie... dass der mir das nie rübergebracht hat oder nie gesagt hat, das weiß ich nicht. Es wird sicherlich auch so sein, dass es dann eben erwähnt wird.
Jetzt hast du angefangen, glaube ich, mit Indienreisen und dann dein ganzes Repertoire erweitert, ne? Spirituelle Reisen. Also ich habe jetzt die Indienreise mitgemacht, fand ich total schön. Also auch so, also man ist so in den wenigen Tagen so runtergefahren. Ja? Ich habe im Nachhinein, also mir ging es zu der Zeit gar nicht gut, als ich dort war. Aber ich habe dann die Fotos gesehen von dieser Reise, gerade an einem Tag, wo es mir so richtig beschissen ging, nachdem ich noch bei diesem Astrologen war. Und ich habe diesen Gesichtsausdruck von mir gesehen und habe gedacht, ey, du hast schon lange nicht mehr so entspannt und glücklich ausgesehen. Das ist schon verrückt, was diese Reisen mit einem so machen. Und ja, also Indien kenne ich schon. Du machst aber auch Bali oder Kambodscha. Wie sind da die Reisen da aufgebaut?
Ähnlich, also Bali ist ähnlich, also immer sehr unter diesem spirituellen Gesichtspunkt. Ne? Also wir machen teilweise Palmbibliotheken eben mit. In Bali oder in Sri Lanka ist also halt jedes Mal eine Palmbibliothek mit dabei. Die in Bali ist auch sehr, sehr gut. Ne? Gibt es auch andere Heiler? Es gibt.
Es gibt ja diesen Film Eat, Pray, Love mit diesem Ketu oder wie der heißt, ne? Den gibt es ja selber nicht mehr, aber den habt ihr noch mit besucht, diesen. Was ist das, ein Heiler? Oder?
Also das war ein Heiler, genau, aber der lebt eben schon eine ganze Weile. Ja, aber wir sind dort in demselben Ort und das gibt es also ähnliche. Die sind genauso urig wie er dort.
Sie sagen, sie müssen mehr Sex haben, dann gehen ihre Knieschmerzen weg.
Ich weiß genau. Ja, also solche ähnlichen Sachen machen wir dort. Also Bali ist genau so ein wunderbarer spiritueller Ort. Und da kann man sich also wunderbar auch erden und ja, vieles zurechtrücken, genau.
Ja, und Kambodscha ist noch auf dem Plan.
Kambodscha ist noch auf dem Plan. Wir haben Nepal, wir haben ganz viele Reisen. Ne? Also alle eben auf dieser spirituellen Schiene. Einerseits sehen wir natürlich was vom Land, gehört genauso für mich mit dazu. Also nicht nur da sitzen und meditieren und da Heiler besuchen, sondern auch ein bisschen was vom Land natürlich sehen. Aber natürlich eben auch dieses andere vom Land kennenlernen. Also das ist so ein bisschen unser Anliegen. Also nicht nur auf so touristischen Wegen, sondern eben wirklich das andere Astrologen in Tibet, dass wir dort also spirituelle Maler besuchen, Mandala-Maler, ähnliche Sachen. Also es gibt ganz, ganz verschiedene Varianten.
Jetzt haben wir ja ein Zeitalter, wo sich alle vernetzen mit Internet und man muss ja gar nicht mehr überall hin. In der Kontaktsperre haben wir es ja gemerkt. Warum muss ich unbedingt selber nach Indien fahren und mir mein Palmblatt lesen lassen? Wieso geht das nicht, dass ich vielleicht meine Daten jemand mitgebe oder über Zoom oder was weiß ich, vielleicht auf die Art und Weise? Weil es gibt ja bestimmt Menschen, die nicht fliegen wollen oder auch nicht mehr können oder vielleicht schon schlimm krank sind. Wie ist das dann bei denen?
Das hat was mit Datenschutz zu tun. Ne?
Ach so.
Das zum einen, also man muss schon selber dorthin, um halt diese Sachen zu erfahren.
Gut, mit dem Daumenabdruck.
Wenn ich bösartig wäre, könnte ich ja dann, wenn ich das Schicksal von der Person dann habe, könnte ich mich ja einmischen, zum einen. Und zum anderen werden ja gewisse Dinge hinterfragt.
Na, aber jetzt könnte man doch in einer Videokonferenz, wie es ja jetzt überall gemacht wird, demjenigen gegenüber sitzen und der, oder? Nee.
Man muss schon selber hin. Also ich finde, es ist auch ganz, ganz wichtig, dass man dorthin reist, weil man kann dieses Phänomen Palmblatt-Bibliotheken eigentlich nur im Land verstehen. Und eigentlich nur wenn man dort diese besondere Energie gespürt hat, kann man auch dieses Geschenk annehmen. Eben gerade, wenn man dort in so einer Hütte irgendwo sitzt, in Indien drin.
Und die sagen einem, du hattest am so und so viel eine Fehlgeburt. Genau, also das ist ja einer Teilnehmerin passiert. Genau. Das fand ich auch so irre. Die geht dorthin und der Leser sagt zu ihr, ja, sie haben drei Kinder. Und sie sagt, nein, ich habe nur zwei. Und dann sagt er, sie hatten am 14. Februar 1900 so und so eine Fehlgeburt. Und dann sitzt du schon da. Richtig. Und sagst, woher weiß der das? Das sind Richtig. Ja Sachen, die erzählt man ja niemandem. Ne? Also das fand ich schon bemerkenswert.
Genau, genau. Und dieses Feeling muss man dort mitbekommen, um diese Sachen vielleicht auch annehmen zu können. Ne? Mhm. Wenn du hier zu einer Handleserin gehst oder sowas, nimmt man das vielleicht auch nicht so wahr, als wenn du dort wirklich dich nach Indien bemühst und dort in Indien eben dieses in dieser Hütte bist und dann dieses Schicksal vorgelesen wird. Und du merkst eben, die haben eben nicht die Möglichkeit, dort groß hinter dir her zu recherchieren, sondern...
Das ist wirklich was Authentisches. In der einen Bibliothek, in der letzten, wo ich war, das war in Rajasthan, da hatte ich das Gefühl, das sind hier Scharlatane. Also da kam ich rein, das sah aus wie so ein Telefonladen. Die hatten so einen Stapel mit laminierten Palmblättern. Und da musste ich auch, wie war das? Irgendwie, da hatten die so ein Blatt mit 20 Blümchen drauf und jede Blume hatte eine Zahl. Ich musste eben intuitiv auf eine Zahl drücken und in der gleichen Zeit suchte der ein Palmblatt raus, das hatte die gleiche Zahl. Das war dann meine. Und dann, was wollte ich jetzt eigentlich erzählen? Warte mal, wieso ist mir das? Jetzt ist mir der Faden weggekommen. Und da war es so, da konntest du Fragen stellen. Also du hast gezielt Fragen gestellt und die haben dann die Fragen beantwortet, was bis Gesundheit, Eltern und sowas alles.
Es gibt leider wirklich Scharlatan auf dem Gebiet. Ne? Also gerade, wo damals diese Sendung rausgekommen ist, 1993, da hat der Autor damals dann auch Busreisen direkt zu diesem Ort gemacht. Ne? Und dann eben 40 Personenbusse an einem Tag durch die Palmblatt-Bibliothek dort geschleust. Und das ist natürlich dann der Preis stündlich gestiegen. Ne? Also der eine hat eben ein bisschen mehr gegeben und hat das gleich bei dem anderen gefordert und der gab wieder mehr. Und so entstehen halt auch Sachen, ich meine, das sind auch Menschen. Es sind nicht bloß Heilige, sondern es sind auch Menschen. Und dann wollen die natürlich auch ihren Stiefel damit
verdienen. Ah, jetzt ist mir wieder eingefallen, was ich eigentlich fragen wollte. Ich hatte das Gefühl, wie gesagt, da auf dem Blatt kann sonst was stehen. Ich hatte das Gefühl, das sind einfach sehr geschulte Menschen, die dich abscannen und gleich sagen können, okay, das ist eine sportliche Frau, die ist bis jetzt nicht verheiratet, wird die nie heiraten. Und dann sagen die dir auf den Kopf zu Sachen, die die in dir sehen. Beziehungsweise können die sich vielleicht verbinden, weiß der Teufel was, und dir deswegen deine Fragen beantworten. Das war so mein Gefühl, dass das einfach gut geschulte Leute sind, die Körpersprache lesen können.
Oder ja, es gibt ja viele, die in dieser Akasha-Chronik, was ich am Anfang brachte, dieses Beispiel mit dem Fluss, das können manche wirklich in dieser Akasha-Chronik lesen. Und nur halt, aber die wahren Palmblatt-Leser, die haben den größeren Überblick. Ne? Es gibt schon überall Möglichkeiten, dort auch ranzukommen. Es gibt ja viele spirituelle Leute, die dann auch genauso dir das sagen können. Das wird schon so sein. Aber eben auf dieser Welle Palmblatt schwimmen natürlich auch viele so mit.
Was ich toll fand, war, dass die so zwei, drei frühere Leben rausgreifen. Also in meinem Fall, ich habe schon zu Zeiten von Jesus bin ich schon auf der Welt gewesen. Ich bin eine ganz alte Seele. Aber die greifen verschiedene Leben raus und sagen dir, was du damals gewesen bist und woher deine jetzigen Talente kommen und was du möglicherweise noch für Talente hast. Und das finde ich zum Beispiel toll, weil viele probieren im Leben zu wenig aus. Und wenn du dann aber gesagt kriegst, du bist sprachbegabt, du könntest noch Französisch, Italienisch und was weiß ich lernen und machst es dann, in meinem Fall war es so, ich habe dann Italienisch angefangen und denkst, oh, es fällt dir wirklich leicht. Das finde ich toll. Oder die sagen dir, du warst in deinem früheren Leben Schauspielerin und deswegen bist du auch jetzt auf der Bühne oder sowas. Und probierst es dann vielleicht. Mhm. Also das hat bei mir so ein bisschen was ausgelöst, wo ich dachte, ja, probier es doch mal aus. Oder ich habe zum Beispiel jetzt auch gelesen, dass die damals schon gesagt haben, tanzen und singen soll ich unbedingt ausprobieren, weil ich im früheren Leben, was weiß ich, dies und jenes war. Wo ich sage, ja, merke ich gerade, singen tut mir gut. Ist verrückt, oder? Also das vielleicht aus dem Grund schon, um einfach Fähigkeiten und Talente abzuklopfen und die dann vielleicht danach mal ins Leben zu holen. Ne?
Genau, oder wo man bestimmte Personen herkennt. Das kommt auch bei diesen früheren Leben vor, dass sie eben sagen, ja, daher kennst du den und den und der hat diesen Einfluss in diesem Leben auf dich, dass man das dann auch genauso einordnen kann. Das ist schon Sinn der Sache, dass man dort eben Sachen entdeckt. Und ich habe eine eigentlich die Erfahrung gemacht, dass wirklich die Gäste nach diesen Reisen ganz viel wieder beginnen. Es sind so manche, die dorthin kommen und sagen, ja, ich bin mir so unsicher, mache ich mich jetzt selbstständig, klappt das, läuft das finanziell oder wie auch immer. Und die kriegen dann so einen richtigen Schub, ne, dass sie eben sagen, so, jetzt kann ich das anpacken, jetzt haben die Kraft dazu und dann starten sie durch.
Hattest du nicht auch das Beispiel erzählt von diesem Arzt? Ich glaube, du hattest damals bei dem Vortrag von dem Arzt, ich hatte Dagobert wird jetzt auch unruhig, von einem Arzt erzählt, der in einer Notfallklinik gearbeitet hat, rund um die Uhr Hamsterrad, und wo der Palmblattleser gesagt hat, sie gehören gar nicht hier in das Land. Und dann ist er irgendwie nach Afrika und hat dann eine Buschklinik aufgemacht und ist dann...
Richtig, genau. Und das, die starten dann eben wirklich dann eben richtig durch. Ne? Oder der Arbeitslose, der sagt, oder wo der im Palmbad gesagt wird, ja, du hast den und den Job. Und der sagt dann, nee, ich bin arbeitslos. Ne? Mhm. Und dann geht er nach Hause und da liegt schon der Brief da, der seit ein paar Tagen, dass er eben diesen Job gekriegt hat. Ne? Und das ist total faszinierend.
Was mir gestern bei meiner Lesung aufgefallen ist, ich habe mich mit dem Palmblattleser gestritten, das weiß ich noch. Der sagte zu mir, 1995 begann der Start deiner Karriere mit einer festen Anstellung. Und ich, nein, ich war 20 Jahre lang selbstständig, habe ich dort immer gesagt, das ist kein fester, ich habe ja vorher schon, ich habe mit dem richtig gestritten. Und jetzt ist es ja tatsächlich so, dass man im Moment gerade prüft, der Deutsche Rentenbund, war ich fest angestellt oder war ich selbstständig? Und der Deutsche Rentenbund ja sagt, ich war über 20 Jahre lang beim MDR fest angestellt. Das ist ja gerade so ein Streit, der gerade noch schwelt. Und im Prinzip das Palmblatt weiß es ja. Also kann ich mich auch zurücklehnen und sagen, kriege ich jetzt noch ein paar Rentenpunkte vermutlich, lieber MDR. Ja. Brennt dir noch was auf der Seele, wo du sagst, das möchtest du unbedingt loswerden? Wann geht es mit den nächsten Reisen jetzt los?
Wie gesagt, im Januar.
Aha, okay.
Nächsten Jahres starten wir wieder richtig durch. Genau. Und dann gleich mit Indien, anschließend Nepal und Bali. Also es ist ein richtig gutes Programm für nächstes Jahr.
Dann wünsche ich dir tolle Gäste, die viel über sich erfahren. Und ja, dir selbst alles Gute und schön, dass du heute bei uns warst.
Dankeschön, Katrin. Danke.